Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem wir heute historisch und nostalgisch waren, jetzt haben wir Zeit, ästhetisch zu werden. Ich würde gerne heute meine spezielle Predigt, die ich speziell für Daria geschrieben habe, mit einem Bild beginnen. Und das Bild seht ihr hinter mir. Ich kann auch gerne ein bisschen an die Seite gehen, zum Nachteil von Enoch und Kathi. Aber die anderen können das Bild sehen. Im November 2019 beendete die Künstlerin Corinne Gutmann dieses Fresko, ein sehr modernes Fresko, in der katholischen Terwiller Kirche St. Stephan in Basel. Ein langer Tisch, um den bei Brot und Wein 8 Frauen sitzen. Seid nicht irritiert, das ist kein adventistisches Abendmahl. Sicherlich eine Abendmahlszene, würde der Besucher gleich denken. Und die erste Frage, die man sich stellt, ist, wo ist Jesus? Jesus sitzt nicht mit am Tisch, zumindest nicht visuell. Es sind auch keine bärtigen Männer da, mit alten, langen Gewändern. Am Tisch sitzen 8 modern gekleidete Frauen und diskutieren angeregt miteinander. Auf der linken Seite blicken 3 Frauen erwartungsvoll auf die dunkelhäutige Frau, ganz links. Auf der rechten Seite sind eher 2 Frauen miteinander im Gespräch. Sie hören einander zu, sie diskutieren miteinander. Es scheint ihnen um die gleiche Sache zu gehen. Schade, dass man das schlicht sehen kann, das ist eine Kerze und das ist die weiße Wand. Und das Fresko ist so gemalt, dass es eine Maueröffnung suggeriert. Ihr versteht, was gemeint ist. Mit anderen Worten, die Künstlerin wollte dem Besucher an der Kirche deutlich machen, es ist ein altes Bild, uralt, und wir haben nur an dieser Stelle die Mauer freigelegt und wir sehen ein altes Bild, was fast 2000 Jahre alt ist. Dass Amtsträgerinnen in der frühchristlichen Kirche ganz selbstverständlich zum neuen Lebenserwurf und sozialen Miteinander dazu gehörten und letztlich im Untergrund der Amtskirche bis in unsere Zeit wesentlich zur Glaubensverkündigung, Weitergabe der Glaubensinhalte beigetragen haben, steht außer Frage. Ihnen wird aber erst im Jahr 2019 ein Gesicht gegeben. Das Fresko erinnert ihre ungebrochenen Bedeutung für die Kirche, den Rückhalt, die Basis, die sich durch die Frauen erhält. Und oben auf der Chorempore werden die Namen dieser 8 Frauen aufgeschrieben. Es ist die Maria Magdalena, es ist die Martha, es ist die Phoebe, es ist die Junia, Lydia, Thekla, Priska und die Namenlose. Diese Apostelinnen, Diakoninnen und Prophetinnen waren zu Jesu Zeiten und in seiner Nachfolge hoch angesehen und übernahmen mit Autorität verantwortungsvolle Führungspositionen in der ersten christlichen Gemeinden. Es war ganz normal, es war nicht die Ausnahme, es war die Regel. Ohne ihr Engagement und ihren Mut hätte sich die damals neue Religion nicht entwickeln können. Ohne das unglaubliche Engagement der Frauen zu allen Zeiten wäre die Kirche nicht das, was sie heute ist. Das ist ein Zitat, bezieht sich auf die katholische Kirche. Ich glaube, dieses Mal können wir dankbarerweise das Zitat auch als Adventisten für uns nehmen. Ja, die Kirche hätte wahrscheinlich heute ein ganz anderes Gesicht, wenn die Männer den Frauen mehr zutrauen und ihre Leistung mehr achten würden. Das Fresko in der Rückwand der Kirche, bewusst in der Rückwand der Kirche gemalt, ganz hinten, da wo normalerweise die Frauen sitzen dürfen, ganz hinten, in der Kirche von Terville, ist diesbezüglich ein weiterer leiser Hinweis, den Frauen in der katholischen Kirche endlich den Platz zu geben, der ihnen gebührt. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, merkt man, dass Jesus Christus mit Frauen nicht nur kein Problem hatte, sondern Frauen mit sehr viel Respekt und immer auf Augenhöhe begegnet hat. Die Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Oder die Frau, die kurz vor seinem Tod ihn gesalbt hat. Kritisiert von allen Männern, akzeptiert einzig und allein von Jesus. Warum ist die Rolle der Frau für die Entstehung und Entwicklung der christlichen Kirche so wichtig? Ganz einfach. Weil die ersten großen Kirchengebäude erst ab dem 4. Jahrhundert datiert sind. Das heißt, die ersten 380 Jahre bis 400 fanden die Gemeinden immer zu Hause statt. Und zu Hause in der antiken Welt des römischen Imperiums, auch in Italien und in Südosteuropa, das Haus ist immer noch die Domäne der Frau. Die Kirchenhistoriker und die Neutestamentler sind sich einig. Ob Prophetinnen, Apostolinnen, Diakoninnen, es gäbe kaum ein Amt, was eine Frau nicht bekleiden könnte. Was hat sich verändert? Warum führen wir heute solche spannende Diskussionen? Über segnende Beauftragung, über die Rolle der Frau in der Kirche. Es hat sich im 4. Jahrhundert etwas verändert, nämlich das Christentum ist eine Staatsreligion geworden. Und hier, jeder, der adventistisch sozialisiert ist, wie ich, weiß ganz genau, was im 4. Jahrhundert passiert ist. Der Samstag wurde auf den Sonntag verlegt. Was für eine Unverschämtheit. Sicherlich, keine angenehme Geschichte. Verstoß gegen die 10 Gebote, ganz klar. Es hat sich aber nicht nur eine dogmatische Frage von A nach B verändert. Es hat sich eine Stimmung, die Stimmungslage in der Kirche, in der christlichen Kirche verändert. Die Stimmungslage, würde jemand die Frage stellen, ja, von einer egalitären Kirche ist die christliche Kirche ein hierarchisches Machtgebilde geworden. Und die Männer haben es übernommen. In den darauf folgenden Jahrhunderten wurde die Bedeutung der Frau heruntergespielt und sogar die Bibelübersetzungen dem Zeitgeist von damals angepasst. Zum Beispiel, da wo im Urtext das Wort Mensch steht, immer noch steht, das Wort hat sich nicht verändert, wird das Wort Mensch oft mit Mann übersetzt. Die Apostelin Junia, über die werde ich euch erzählen, das ist ein Kriminalfall, das ist ganz spannend, ist zum Apostel Junias geworden, steht immer noch in unseren Bibeln drin. Und die Diakonin Phoebe, und Diakonin ist, Diakonos ist ein Fachbegriff, was bis heute verwendet wird, im kirchlichen gebraucht. Die Diakonin Phoebe wird zu einer Dienerin ihrer Gemeinde. Ich würde nicht sagen degradiert, sie wird nur als Dienerin bezeichnet. Über die Jahrhunderte hinweg ging so ein Bewusstsein für die wichtige Rolle der Frauen in der Kirche leider verloren. Über alle acht spreche ich heute nicht. Aus Zeitgründen. Wenn ihr wollt, kann ich starten und Daria setzt in 2 Wochen weiter fort. Kein Problem. Ich habe mir die 3 ausgepickt und wer als nächster dran ist, muss gucken, wie er seine Predigt schreibt. Ich möchte über die Martha, die Bekennende, sprechen. Ich möchte über die Apostelin Junia reden und ich will gerne zum Schluss über die Phoebe reden. Alle Namen, die nicht so oft vorkommen, vor der Kanzel, bei der Predigt, aber Namen, die da sind und die eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben. Martha ist vermutlich die bekannteste. Die kennen wir oft negativ. Ich kann mich erinnern, in Bulgarien wurde sie immer wieder im Zusammenhang erwähnt, dass sie nicht wie Maria zu den Füßen Jesu Christi saß und seine Bibelstunden lauschte. Sie war in der Küche, hat sich um die Küche gekümmert. Schlecht, nicht gut. Interessanterweise, Martha kommt immer wieder als Erste erwähnt in dem biblischen Bericht, vermutlich weil sie tatsächlich für dieses kleine Haus da in Bethanien, wo Jesus Christus immer wieder Rast gemacht hat, zuständig war. Und als Lazarus gestorben ist, war es eindeutig klar, wer das Sagen zu Hause hat, nämlich Martha. Ihr Name bedeutet Herrin oder Gebieterin. Sicherlich ein Name, was bei dem einen oder anderen Mann Minderwertigkeitskomplexe hervorgerufen hat. Außer über Johannes wird im Johannesevangelium nur über 3 Personen ausgesagt, dass Jesus sie liebte. Speziell, konkret, Johannes 11,5. Nämlich über Martha, Maria und Lazarus. Und hier passiert etwas Spannendes, als Lazarus gestorben ist. Die Geschichte könnt ihr nachlesen in Johannes Kapitel 11. Martha ruft Jesus und Jesus kommt 3 Tage später. Nicht, weil die ICE eine Verspätung hatte, nein, er kommt später ganz bewusst. Und sie diskutieren miteinander und es ist gut, mal ein paar Texte zu lesen. Ich habe meine Standardbibel hier dabei, die Luther-Übersetzung. Johannes Kapitel 11. Johannes, Kapitel 11. Ich lese ab Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung im jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, Vers 27, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Christus steht hier bei Luther. Der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. In der Theologie, liebe Geschwister, liebe Gäste, gibt es einen Begriff. Das ist ein Fachbegriff. Man spricht über das sogenannte Petrusbekenntnis. Wisst ihr, was das Petrusbekenntnis ist? Das Petrusbekenntnis ist das, was Martha hier sagt, steht in Matthäus 16,16, nur ein bisschen kürzer. Das heißt, das Bekenntnis von Petrus ist kürzer als das Glaubensbekenntnis, das messianische Bekenntnis von Martha. Rein kirchengeschichtlich gesehen basiert das päpstliche Amt des Papstes auf zwei Säulen, mindestens auf zwei Säulen, die sukzessive Geschichte von Petrus. Aber rein biblisch wird es nachgewiesen, dass aufgrund dessen, dass Petrus dieses Glaubensbekenntnis geäußert hat, darf er eine ganz spezielle Rolle in der Kirche spielen. Das sogenannte Petrusbekenntnis ist bis heute ein theologischer Fachbegriff, mit dem die katholische Kirche das Petrusamt des Papstes biblisch begründet. Eine vergleichbare Wirkungsgeschichte durfte Martha nie erfahren. Ich habe mir einiges aufgeschrieben, deswegen lese ich es vor. Das heißt, zwei Personen in der Bibel, im Neuen Testament, haben lange vor Paulus, oder wie sie alle heißen, erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Messias ist. Und das nicht nur kognitiv, sondern sie haben es bekannt. Petrus, er mag so ein kurzes Statement, und Martha, die nicht nur die Sohnschaft Christi anerkennt, seine Messianität, sondern auch seine wichtige Rolle, als er in die Welt gekommen ist. Je nach Übersetzung kann man das in die Vergangenheit oder auch in die Zukunft übersetzen. Im Römerbrief begegnet uns die zweite Dame. Und ich muss sagen, hier in meiner Bibel, später werde ich euch etwas über die Übersetzungen erzählen, steht keine Frau. Ich vermute in eure auch nicht. Römer Kapitel 16, Vers 7. Römer Kapitel 16, Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon von mir in Christus gewesen sind oder schon vor mir an Christus geglaubt haben. Der Kirchenvater Chrysostomus predigte im 4. Jahrhundert. Ein Apostel zu sein ist etwas Großes, aber berühmt unter den Aposteln, bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig befunden wurde. Wie ist es aus einer Junia ein Junius geworden? Es ist keine Geschlechtsumwandlung, das versichere ich euch. Und spannenderweise, 1300 Jahre nachdem Junia, so heißt es, gelebt hat, existierte sie in der Tradierung der Kirchenväter tatsächlich als die Frau Junia. Es ist nicht sicher, ob sie mit Andronikus verheiratet war. Bei Aquila und Priscilla wissen wir es. Bei Junia wissen wir es nicht hundertprozentig. Vermutlich war sie die Frau von Andronikus. Darüber können wir streiten, müssen wir aber nicht. Irgendwann aber im 13. Jahrhundert kam ein katholischer Theologe, Aegidius von Rom, ein Schüler von Thomas von Aquin, und er hat einfach aus Andronikus und Junia zwei Männer gemacht. Und diese Übersetzung von Junia, man kann sagen, das ist jetzt unwichtig, ja, aber der Hintergrund ist wichtig, ja, blieb 700 Jahre bis zum Jahr 216, als die Einheitsübersetzung endlich mal erkannt hat, hier liegt ein Fehler vor, und es kann nicht sein, dass 1300 Jahre jemand eine Frau war und da auf einmal zu einem Mann umbenannt wird. In der orthodoxen Kirche, in der orthodoxen Theologie blieb Junia bis heute eine Frau. Das heißt, im Westen war sie ein Mann, im Osten eine Frau. Ich habe etliche Bibeln zu Hause. Und ich habe angefangen, diese Bibel ein bisschen zu durchstören. Ich habe gesagt, das ist irgendwie unglaubwürdig.
Junius, Junius, Junius.
Und dann ist mir in den Sinn gekommen, aha, im Jahr 2018 bin ich in Kassel gewesen, bei einem Jugendkongress der Generalkonferenz. Und da haben sie uns zum Schluss eine Bibel geschenkt, eine New King James Version. Und in dem englischsprachigen Raum ist King James oder New King James schon eine Adresse. Diejenigen, die Englisch nutzen, das ist keine Good News Bible, keine gute Nachrichtübersetzung. Das ist die New King James Version. Erstmal habe ich geguckt, die ist in meiner Tasche. Wenn jemand nach der Predigt Fragen hat, kann ich ihm das zeigen. Herausgegeben, 2 Jahre nach der Einheitsübersetzung, die hier erwähnt, von mir erwähnt wurde. Und tatsächlich, es steht in der New King James Version aus dem Jahr 2018, Andronikus und Junia. 700 Jahre, ein Mann. Irgendwann rehabilitiert zu einer Frau. Der gute Aegidius, da musst du mir etwas mehr über ihn erzählen. Ich kannte ihn, ich musste ihn googeln. Wirklich nicht. War für mich neu. Ich weiß nicht, wie viele Schüler der Aquin hatte, der Thomas. Ja, er konnte einfach nicht akzeptieren, im 13. Jahrhundert, dass eine Frau als Apostelin in der Bibel aufgelistet ist. Es geht nicht. Diese apostolische Würde ist nur Männern vorgesehen. Es geht nicht anders. Der letzte Fall ist eindeutig. Da ist der Text klar und Phoebe ist kein männlicher Name zum Glück. Oder kann nicht schlecht so zu einem männlichen Namen gemacht werden. Im gleichen Kapitel, Römer Kapitel 16, Vers 1. Ich befehle euch, unsere Schwester, klar, Phoebe, an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist. Luther hat sich ein bisschen durchgemogelt hier mit der Übersetzung. Ja? Die im Dienst der Gemeinde, im Originaltext steht Diakonin, die ihr, dass ihr sie aufnimmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen und ihr besteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Und da habe ich mich wieder auf eine Detektivsuche gemacht, weil ich einige Erkenntnisse nur durch einen Artikel gewonnen habe. Ich habe gesagt, das muss ich jetzt überprüfen. Morgen hören 70 Leute auf dich zu. Die Predigt wird aufgenommen, dann musst du richtig mit Fakten arbeiten. Es ist schon eine Einigung da unter den Theologen, dass Phoebe zuständig war für das Überbringen des Römerbriefes nach Rom. Allein, dass sie sich eine Schiffsreise leisten konnte, dass sie im Originaltext Patronin genannt wurde, bedeutet, dass die Frau nicht nur wohlhabend war, sondern sie hatte vermutlich auch in Kenchrea, 7 Kilometer südöstlich von Korinth, eine Hausgemeinde bei sich zu Hause beherbergt. Und diese Frau hat aus meiner Sicht eines der wichtigsten Schriften im Neuen Testament, der Römerbrief, von Korinth nach Rom übergebracht. Vermutlich gab es keine Kopie in der Tasche auf einen Stick von dem Brief, vermutlich nicht. Es war nur eine einzige Ausgabe. Ich will mir nicht vorstellen, wie die Christenheit heute ohne den Römerbrief aussehen würde. Die Adventgemeinde sowieso nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Und diese Frau bringt den Brief von Korinth nach Rom. Und da gehen die Meinungen der Theologen ein bisschen auseinander. Einige sind fest davon überzeugt, dass sie nicht nur den Brief vorgelesen hat, sondern ihn auch ausgelegt hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, wow. Ich weiß nicht in den Kreis der Prediger, wie viele Leute von uns den Römerbrief auslegen können. Aber richtig sauber. Nicht durch irgendeinen theologischen, dogmatischen Überbau oder Unterbau aus dem 19. Jahrhundert, sondern der Römerbrief, so wie er geschrieben wurde in seinem Kontext. Drei Frauen, drei von acht, die im Neuen Testament exemplarisch für ein selbstverständliches, natürliches Engagement und Einflussnahme in der christlichen Urgemeinde stehen. Was ist aus ihrem Dienst, aus ihrer natürlichen Autorität und auch aus ihrer Amtswürde in den letzten 2000 Jahren geworden? Daria, jetzt komme ich zu dir. Endlich mal. Das, was wir heute feiern werden und das, was wir heute erleben werden, und ich lese es vor, ich habe es mir gut überlegt, dass ich es geschrieben habe, es klingt provokativ, aber ich werde es trotzdem vorlesen. Das, was heute passiert, ist kein Produkt einer postfeministischen, neoliberalen Theologie, dessen Ziel ist es, die konservativen, bibeltreuen Geschwister in unserer Gemeinde zu ärgern. Ich kann es nochmal vorlesen, brauche ich aber nicht. Geschweige denn, ihnen eins auszuwischen und endlich zu beweisen, dass wir bitteschön im 21. Jahrhundert leben und nicht im Mittelalter. Du stehst heute in einer ganz natürlichen und selbstverständlichen biblischen, neutestamentlichen Tradition. Das, was heute passiert, ist rein biblisch gesehen die Normalität. Und das muss man ganz nüchtern und ganz sachlich sagen, ohne viele Emotionen. Auf der anderen Seite geht es heute um mehr als nur um ein Amt. Das ist übrigens der Titel meiner Predigt. Mehr als nur ein Amt. Es geht nicht darum, den Männern zu zeigen, dass auch Frauen Pastorinnen sein können. Heute ist keine Wettbewerbsveranstaltung der Geschlechter. Es geht um eine geistliche Handlung, um das Erbitten des göttlichen Segens für eine Person, die aufgrund ihrer Berufung, aufgrund ihrer Qualitäten und aufgrund ihrer geistlichen Gaben hier stehen darf, unabhängig von ihrem Geschlecht. Die segnende Beauftragung hat zwei Aspekte, eine formelle und eine inhaltliche. Auf der einen Seite dokumentiert sie das kirchliche Rollenverständnis einer Pastorin, eines Pastors vor der Gemeinde und für die Gemeinde. Durch die segnende Beauftragung, jetzt müsst ihr aufpassen alle, kann oder darf Daria Abendmahl austeilen, Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten durchführen in ihrem Bezirk, Nymphenburg und Pasing. Später kommt die Beauftragung für die weltweite Kirche. Momentan haben wir eine örtlich gebundene Beauftragung. Die segnende Beauftragung ist aber nicht nur eine bloße Amtshandlung. Heute geht es um mehr als nur um ein kirchliches Amt. Die segnende Beauftragung stellt im weiteren Sinne ein geistlicher Moment, bei dem es weniger um eine hierarchische Position in einem kirchlichen System geht, vielmehr um die geistliche Verantwortung, welche nur durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden kann. Und um diese Kraft werden wir heute bitten. Ich kann sie nicht verleihen, ich kann nur darum bitten. Ohne sie, ohne diese Kraft des Heiligen Geistes, kann keiner, egal ob Mann oder Frau, etwas für Gott oder für die Gemeinde tun. Ihr kennt mich, ich bin jemand, der in der Regel frei redet. Heute habe ich ein bisschen mehr vorgelesen, weil es mir wichtig war, dass bestimmte Dinge so ankommen, wie es gedacht, angedacht und durchdacht wurden, hoffentlich durchdacht wurden. Daria, ich möchte mit einem Text speziell für dich ausgesucht die Predigt abschließen. Und dieser Text steht stellvertretend für alle, die diesen Weg gehen, den du momentan gehst. Du bist ziemlich am Anfang, aber du hast eine Menge positive Erfahrungen. Und Paulus schreibt an seinem Helfer, nicht Praktikant, Helfer, Kollege, Mitstreiter Timotheus, als er die Gemeinde in Ephesus übernommen hat, Folgendes. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Du darfst dich nicht schämen oder entschuldigen für das, was du bist. Niemand verachte dich. Eine andere Übersetzung sagt, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. In deinem Dienst als Pastorin wirst du automatisch eine Projektionsfläche für unterschiedliche Emotionen. Für positive, aber sicherlich auch für negative. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Auf das, was du bist, auf die Qualitäten, die Gott dir gegeben hat und auf die Beauftragung, die du durch die Gemeinde, durch uns alle, vor allem aber durch Gott, heute bekommen wirst. Und ganz zum Schluss, du brauchst dich niemals entschuldigen dafür, dass du eine Frau bist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.